Draußen unterbrach ein Windstoß das stetige Platschen des Regens und warf einen Wasserschwall gegen die Fenster zum Westen. Belfort betrachtete das Ende seiner Zigarre und kicherte noch immer in sich hinein. Moody steckte sich seine Zigarre in den Mund, wandte sich ab und zog leicht. In diesem Augenblick stand einer der 11 schweigenden Männer auf, faltete dabei seine Zeitung zweimal und ging zu dem Sekretär, um sich eine andere Zeitung zu holen. Er trug einen kragenlosen schwarzen Überrock und eine weiße Halsbinde, die Kleidung eines Geistlichen, wie Moody überrascht bemerkte. Das war sonderbar. Warum sollte ein Geistlicher sich dafür entscheiden, spät an einem Samstagabend seine Zeitungslektüre im Rauchzimmer eines gewöhnlichen Hotels zu suchen? Und warum sollte er dabei so schweigsam sein? Moody sah zu, wie der Geistliche in dem Stapel von Drucksachen blätterte, mehrere Ausgaben des Colonist verwarf und sich für einen Grey River Argus entschied, den er mit zufriedenem Murmeln herauszog, von sich weghielt und beifällig ins Licht hielt. Doch dann, dachte Moody, der sich zur Raison rief, war das vielleicht nicht gar so außergewöhnlich. Es war ein sehr regnerischer Abend und in den Versammlungsräumen und Lokalen der Stadt war es wahrscheinlich ziemlich voll. Vielleicht hatte der Geistliche sich aus irgendeinem Grund genötigt gefunden, kurzfristig Zuflucht vor dem Regen zu suchen. »Sie hatten also einen Streit«, sagte Belfort plötzlich, als hätte Moody ihm eine spannende Geschichte versprochen und vergessen, sie zu erzählen. »Ich war in einen Streit verwickelt«, verbesserte ihn Moody. »Das heißt, ich habe den Streit nicht angefangen.«
»Streit mit Ihrem Vater, nehme ich an.«
»Es ist schmerzlich, darüber zu sprechen, Sir.« Moody sah den anderen an im Bestreben, ihn mit einem strengen Blick zum Schweigen zu bringen, aber Belfort reagierte darauf, indem er sich weiter vorlehnte. Durch Moodys ernsten Gesichtsausdruck ermuntert, hielt er die Geschichte für noch hörenswerter.
»Kommen Sie«, sagte er. »Reden Sie es sich von der Seele.«
»Das ist kaum möglich, Mr. Belfort.«
»Junger Freund, das kann ich nicht glauben.«
»Erlauben Sie mir, das Thema zu wechseln.«
»Aber Sie haben meine Neugier geweckt. Ich bin jetzt ganz Ohr.«
Belfort grinste ihn an. »Ich muss Sie bitten, mich zu entschuldigen«, sagte Moody. Er bemühte sich, unaufgeregt zu sprechen, ihr Gespräch vor den Ohren der anderen geheim zu halten. »Ich muss Sie bitten, meine Privatsphäre zu respektieren. Es geht mir um nichts anderes als darum, keinen schlechten Eindruck auf Sie zu machen.«
»Aber Sie sind derjenige, dem Unrecht getan wurde, das sagten Sie. Den Streit hätten nicht Sie vom Zaun gebrochen.«
»So ist es.«
»Nun dann! So etwas muss man nicht für sich behalten«, rief Belfort. »Habe ich nicht recht? Anderer Leute Verfehlungen muss man nicht für sich behalten. Man muss sich nicht für anderer Leute, nun ja, Taten schämen, oder?«
»Sie sprechen von persönlichen Verfehlungen«, sagte Moody leise. »Ich spreche von der Schande, die einer Familie angetan wird. Ich will den Namen meines Vaters nicht besudeln, es ist auch mein Name.«
»Ihr Vater! Aber was sagte ich Ihnen vorhin? Sie werden unten in der Mine genug Väter finden. Das sagte ich doch. Das ist keine leere Redewendung. So ist es hier üblich und notwendig. So handelt man hier.
Lassen Sie sich von mir sagen, was beim Goldsuchen als Schande gilt. Ein falsches Goldfeld deklarieren. Das ist eine Schande. Einem anderen den Claim streitig machen. Das ist eine Schande. Einen anderen bestehlen, betrügen, umbringen. Das ist eine Schande. Aber eine Familienschande? Sagen Sie das den Ausrufern, damit sie es auf der Straße von Hokitika unter die Leute bringen. Vielleicht halten die das für eine Nachricht. Was ist Familienschande ohne Familie?